Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen auf DRS 1, die unterwegs sind, die im Stau stehen oder nicht für sich kommen. Und alle, die gerne ein Auto hätten. Fast jeder oder jede will ja irgendwie ein Auto. Sucht den günstigsten, schnellsten, sparsamsten, leislichsten Wagen. Die grossen internationalen Marken, die kämpfen um den Markt. Ein Schweizer Massenprodukt gibt's nicht.
Das ganze Autogewerbe ist auf dem falschen Gleis. Das müssen wir einfach sehen.
Das hat der Peter Monteverdi vor gut 20 Jahren gesagt. Er, der selber Auto baut, hat einen von den wenigen in der Schweiz. Aber in Sachen Zulieferer für die Autoindustrie sind Schweizer Unternehmer gefragt. Geschichte vom Schweizer Auto und der Schweizer Autoindustrie heute im Treffpunkt mit Vollgas. Joschi Kühne. Das heisst, der Treffpunkt am 11 Minuten ab 9 Uhr. Wir sind unterwegs im Treffpunkt, heute per Auto, buchstäblich. Wir lernen die Schweizer Geschichte vom Auto kennen, respektive. Was heisst denn Schweizer Autoindustrie? Wo steht sie heute oder wo ist sie gewesen? Und was haben die für eine Bedeutung gehabt für die internationale Autoentwicklung? Ich darf meine beiden ersten Gäste begrüßen. Zum einen ist das der Stefan Sauter von Sauter K in Genf im Kanton Solothurn. 1999 hat es eine Firma gegründet. Vom Stefan Sauter. Guten Morgen, Herr Sauter.
Guten Morgen, Günni.
Sie sind virtuelle Autobauer, sage ich jetzt mal. Sie bauen eigentlich Autoteile virtuell, Karosserieteile, Armaturen, zu dem kommen wir später. Was bedeutet für Sie Schweizer Autogeschichte? Ein Auto. Was verbindet Sie damit?
Schweizer Automobilgeschichte ist sehr wesentlich. Wir sind in Europa im Zentrum, im Herz angesiedelt und haben viele gute Zulieferindustrien in der Schweiz, die mit hochinnovativen Produkten die ganzen europäischen Hersteller beliefern. Des Weiteren hat es früher noch und bis in die heutigen Tage immer noch gute Hersteller von nicht gross und Größtserien, sondern mittlere Serien, aber mit außerordentlich hochleistigen Komponenten und sehr gute Fahrzeuge.
Was ist Ihre erste Erinnerung an ein Schweizer Auto? Können Sie sich an eine spezielle Automarke erinnern, die es früher noch in der Schweiz noch?
Ja, mein Herz schlägt natürlich für das Auto Spezial. Das ist eine Marke aus Basel. Das war mein Grossvater. Der hat nach dem Krieg Renn- und Sportwagen gebaut. 30 Stück insgesamt. Und heute haben wir wieder zwei in unserem Besitz. Es sind einmal das Auto Spezial mit Strassenzulassung mit Renault-Technik, karossiert worden, noch in Basel an einer 56 und dann Formel Junior Rennsportwagen mit verschiedenen DKW, 2-Takt und 3-Zylinder-Technik. Das ist aber aus einer Zeit gesehen, wo noch die Fahrzeuge von Garossier gestaltet worden sind, mit viel handwerklichem Geschick und viele Innovationen, aber nicht in Grosserie.
Aber Ihre Erinnerung ist persönlich begründet. Also jetzt gehen wir noch zum quasi anonymen Gedächtnis von der Schweiz. Jetzt haben wir ja ein sogenanntes Swiss Car Register, oder ein Register von Schweizer Auto. Das ist ein Verein, der Verein sammelt Infos, Dokumentationen, Bilder, Werkzeuge, Hardware, Software quasi, oder auch von Anlässen oder Persönlichkeiten. Und stellvertretend für den Verein da bei uns ist der Robert Temperli. Er ist Vizepräsident von Swiss Car Register. Guten Morgen, Herr Temperli.
Grüezi.
Sagen Register oder Register?
Ja, das kann man machen. Wie wollte ich sagen Register?
Ich habe gesagt, Sie sind so quasi das nationale anonyme Gedächtnis. Das haben wir hier den Herrn Sauter, einer, der direkt betroffen ist. Haben Sie das Modell auch gekannt?
Ja, selbstverständlich hat man den Herrn Sauter gekannt in der Zeit. DKW, Rennwagen, ja, sicher.
Jetzt das Swiss Car Register, das erläutern wir gerade. Sagen Sie mir Ihre Beziehung zur Schweizer, also Beziehungen, Ihre Definition von Schweizer Autoindustrie einst und jetzt und Gegenwart oder künftig?
Also die schweizerische Autoindustrie war früher sehr wichtig in der Schweiz. Nicht bloß Garossier, zum Beispiel haben wir da Graber, Wurblaufer, Tüscher, Langenthal, Könger, Reinbold und Christen etc. etc. Sondern haben natürlich einen Haufen Automarken gehabt in der Schweiz, mehr als 90 insgesamt. Und das ist einmal sehr wichtig gewesen. 1913 hat es zum Beispiel 5200 PWs gehabt in der Schweiz, davor sind 1926 aus Schweizer Produktion gewesen. 530 Martini, 332 Big Big, 104 Sturikum etc. etc. Und die Schweiz hat exportiert 892 Fahrzeuge 1913 und importiert 966, hat sich also ungefähr die Waage gehalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann durch die Mechanisierung, die verpasst worden ist, und Standardisierung, die verpasst worden ist in der Schweiz, einfach der Mehrheit zu klein gewesen. Und übrig geblieben sind letztendlich nur noch Saurer, Berner und SP. Das sind aber natürlich eben Lastwagenhersteller, nebst den berühmten Traktoren, die es auch noch gegeben hat.
Herr Temperli, Sie haben ein Riesengedächtnis, Sie helfen sich natürlich schon auch, weil das kann man nicht alles wirklich behalten. Wir haben ganz einen Haufen Informationen von Swiss Car Register bei uns auf drs1.ch. Sie finden dort den entsprechenden Link. Wir gehen auf einzelne Beispiele ein. Ich möchte kurz einen Mann vorstellen, wo 1957 der jüngste Ferrari-Händler war. Das ist der Peter Monteverdi. Und der Händler ist geworden dank seinem Engagement im Rennsport. Wir hören den Ausschnitt aus einer Sendung von 1989.
Die Firma Monteverdi hat jetzt 12 Jahre Ferrari in der Schweiz lanciert und verkauft. Und dann 1964 habe ich mit Enzo Ferrari einfach die Krach gekriegt, wenn ich gesagt habe, seine Auto nach. Das können wir heute nicht mehr verkaufen, weil das mit Lenkhilfe, das mit Getriebeautomat etc. etc. Aircondition und so Zeugs drin. Und das hätte er einfach nicht einsehen. Aus diesem Grund habe ich dann die Vertretung müssen abgeben. Sie ist mir genommen worden. Und durch das habe ich dann als Racheakt ein Monteverdi-Fahrzeug gebaut. So ist im Prinzip die Ferrari-Monteverdi-Geschichte.
Ferrari Monteverdi-Geschichte. Monteverdi ist natürlich für Sie ein Begriff, Herr Temperli, nicht nur wegen dem Museum, wo übrigens seit 1982 gibt es das Monteverdi-Museum zu Binnigen. Wie ist es das mit dem Monteverdi? Hat er eine übernationale, internationale Bedeutung in Sachen Schweizer Autobau?
Ich denke schon. Also hauptsächlich dadurch, dass er natürlich den ersten Range Rover mit 4 Türen gebaut hat und dann den auch vorgestellt hat, 1979 im Salon in Genf. Dann hat er ein ganz wahnsinniges Auto gebaut, daheim, das Mittelmotor Coupé, das sehr, sehr gut aussieht und auch sehr schnell ist. Von dort her ist es absolut internationale Bedeutung. Dann hat er natürlich auch, weil er das Design gemacht hat vom Volvo 740 Kombi, das sehr grosse Verkaufszahlen gehabt hat, in den USA, hat er dort Lizenzgebühren können einnehmen. Und er hat dort eigentlich relativ viel Geld verdient mit der Lizenzgebühr.
Dann ist er noch Formel 1 Rennstallbesitzer.
Ganz früher, ja, hat er selber Rennwagen gebaut, das ist ganz klar. Er hat Lehre gemacht bei Saurer in Arbon. Dann hat er Rennwagen gebaut unter dem MBM, Monteverdi Binningen Motors hat das geheissen. Hat Ferrari Vertretung an Lancia, BMW etc. Und das andere hat er bereits schon erzählt. Seine Autos sind natürlich basierend auf amerikanischer Technik, Motor, Getriebe, Hinterachsen etc. Und Style hat er zum Teil selber gemacht, zum Teil durch Visori und Frua ist das gemacht worden.
Also ein Handwerker aber auch, weil du jetzt mal hat es ja nicht grosse Computergestaltungen gegeben, zu dem kommen wir jetzt später. Er ist 1998 gestorben, angefressen ist er gewesen, aber auch ein frustrierter Unternehmer.
Was der Monteverdi geleistet hat im Sektor Automobilbau, Luxusautomobilbau, ist in der Schweiz sehr klein angerechnet worden. Nicht vom Volk, aber von der die Leute, die so ein Auto wollen kaufen wollen, eine Ferrari kauft, ist besser als ein Monteverdi. Die sind grundfalsch gelegen. Aber gut, das ist ja so. In der Schweiz hat man Mühe, so etwas zu bauen. Wie man hat Mühe, bis die Presse läuft, man hat Mühe, bis das Radio läuft. Ich habe gerade noch eine Wüste sagen, das Fernsehen hat es noch nie für nötig gefunden, nur das Museum einmal anzuschauen. Das ist doch sehr wichtig, dass man dem Monteverdi hilft, seine Unkosten ins Normale zu bringen. Jetzt legen wir jeden Monat drauf auf dem Ding. Also da muss ja schon krank sein und der Monteverdi ist krank, ist autokrank.
Er ist autokrank, hat er gesagt, der Peter Monteverdi. Seinerzeit in der Sendung persönlich 1989. Herr Temperli, das ist ja nicht der einzige Exponent in Sachen Autobau. Wir können ganz weit zurückgehen in der Schweizer Geschichte. Was machen wir? Gehen wir schnell zu Anfang. Ganz kurz, Herr Temperli. Ja, wo fährt denn die Schweizer Autogeschichte?
Für mich fängt es an 1775.
Schon?
Ja, wo der Isaac de Riva in Martigny hat einmal Dampffahrzeug gebaut. Wo haben 4 Personen befördert, also gefahren mit denen. Dann hat er die ersten Experimente gemacht mit der Explosions- oder Verbrennungsmotor, je nachdem, wie man das sagen will. Er hat mit der 1804 experimentiert mit dem Explosionsmotor. Das war eine ganz verrückte Maschine gewesen. Das war ein grosser Kolben gewesen, in einer Röhre, in einem Zylinder. Er hat dann da ein Gasgemisch gezündet mit dem elektrischen Funken. Der Kolben ist aufgespickt und hat im Abweg dann ein Seil gezogen, wo dann die Räder betätigt haben. Pro Explosion ist er 5,7 Meter. Hat er können fahren. Dann hat er selber geschrieben, dass das Gefährt mehr als 100 Mal funktioniert. Und zwar 14 bis 15 Explosionen pro Minute hat er gehabt. Er hat dann 1813 können mit seiner Maschine von der Steigung Richtung Wöwe auf, hat er können bewältigen mit einer Tonne Last und noch 4 Personen drauf.
Also ein Pionier, darf man weiterhin schon sagen, wenn es durch den Explosionsmotor
so nicht geht. Das war der erste, der die Idee hatte, dass man kann mit einer Gasexplosion einen Kolben in die Höhe treiben, der nachher Arbeit leistet.
Ja. Das war noch Handarbeit. Jetzt gehen wir nachher in die virtuelle Welt von Autobau oder Autozubehörteil. Das mit dem virtuellen Autobauer am Stefan Sauter in ein paar Minuten.
Where it began, I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Schön zurücklehnen, Auto fahren und den Neil Diamond geniessen und dir ein heißer Treffpunkt hören. Zum Thema Auto. Nicht einfach, weil das Auto als Diskussionspunkt da wäre, sollen wir jetzt mit Benzin fahren oder sollen wir mit Batterie fahren oder sollen wir mit Wasserstoff fahren oder mit Biogas, was immer. Das kommt sicher auch noch zum Thema, weil das gehört zu der Autoentwicklung, die Diskussion. Aber wir wollen die Schweizer Autogeschichte wieder einmal aufrollen und in die Zukunft schauen. Und jemand, der zum einen ein bisschen in der Vergangenheit verhaftet ist, natürlich, weil er eben Blut hat von seinem Grossvater, der Kurt Sauter. Er hat früher ein Einzelstück gebaut, das berühmte Sauter Spezial. Und sein Nachfahren, das ist der Stefan Sauter, ist bei uns. Herr Sauter, Sie haben jetzt quasi das Autobau ein bisschen im Blut und jetzt machen Sie nur noch virtuellen Autobau. Haben Sie nicht wollen mechanisch arbeiten?
Ja, das ist mechanisch, aber am Computer heutzutage. Es ist so, heute ist natürlich die ganze Industrialisierung ist, mit dem Computer vernetzt. Das heisst, wenn wir an Neuentwicklungen tätig sind, dann nehmen wir virtuelle Fahrzeuge, Chassis, Fahrwerkskomponenten am Schirm skizzieren und nachher fertigungsgerecht auskonstruieren und detaillieren. Und diese Daten gehen anschliessend zum Fertiger, zu der Zulieferindustrie raus. Und die dienen mit CAD-CAM nachher mit Werkzeugmaschinen ab diesen Daten Formen fräsen, die dann verwendet werden zum Spritzgießen oder zum Blech umformen.
Also Sie sind sozusagen Zulieferer von der Zulieferer für die Autoindustrie?
Einerseits richtig. Wir haben Kunden, zur Hälfte OEMs, also Original Equipment Manufacturers, und zur anderen Seite zu 50% den Zulieferbetrieb, wo Komponenten liefern und auch mitentwickeln für die Hersteller.
Sie sagen, Sie denken Entwicklungsdienstleistungen erbringen. So Ihnen kommen Unternehmen. Gibt es, dürfen wir nennen, wo Sie in Auftrag arbeiten dafür, wo sagen, Herr Sauter, tun Sie uns das mal entwickeln?
Ja, bestimmt. Wir haben Kunden aus dem süddeutschen Raum wie Mercedes oder Porsche, wo wir direkt als Entwicklungspartner Projekte abwickeln. Und dann haben wir auch verschiedenste Zulieferbetriebe, so wie Kuiper Recaro oder Weidmann Plastics in Rapperswil, Von Roll Casting in Emmenbrücke oder auch Firmen wie Georg Fischer in Schaffhausen und so weiter. Namhafte Firmen, die sehr viele von der Autoindustrie.
Da fragt man sich ja jetzt, warum haben denn die nicht, das kann ja nicht so, von ersten Überblick nicht so wahnsinnig teuer sein, einfach einen Computer daheim zu haben, der so ein Programm hat. Was zeichnet sie denn aus, dass die selber das nicht können machen, die Zulieferer, andererseits aber auch die Originalhersteller?
Ja, gut, von den Kosten her ist es schon sehr kapitalintensiv, die ganzen CAD-Anlagen und also, Workstations.
Du darfst das schnell erklären. CAD heisst Computer
Aided Design.
Aided Design. Das sind virtuelle Baumaschinen, wo man kann mit dem Computer Daten erzeugen oder eben Zeichnungen erstellen, bis aufs Feinste. Und das ist das entsprechende das Programm, das ist das, was so teuer ist.
Das ist das, ja, was wir einsetzen. Und unsere Software, die wir einsetzen, ist speziell jetzt für die Automobilindustrie entwickelt. Also wir haben ein Programm wie ICM Surf, das im Bereich Klasse A Oberfläche das vierende Programm ist, wo man kann Formlinienaustragungen machen, wo früher noch am Reissbrett von Hand mit Strahlglatten passiert ist, wo man Kurven aufgebaut hat. Und das passiert heute alles digital mit dem Computer. Und das sind Spezialsoftware, die nicht so üblich sind in der generellen Maschinenbauindustrie und dementsprechend sind die in der Anschaffung dann höher.
Man würde sich jetzt ja vorstellen, dass so Grossunternehmen wie jetzt die Originalauftraggeber wie im süddeutschen Raum oder noch weiter andere grosse Firmen, dass die sagen, ja, was wollen wir das aus dem Haus rausgeben? Wieso kommt jetzt das Auto uns fragen? Wir machen das doch selber schlussendlich. Hat denn das auch damit so, dass vielleicht ein Auge von aussen einen anderen Input kann geben?
Ja, bestimmt auch. Und dann hat natürlich auch der Hersteller mehr Flexibilität. Also es gibt immer wieder Jahre, wo weniger entwickelt wird und es gibt Jahre, wo viel entwickelt wird.
Momentan wahrscheinlich wieder eher mehr entwickelt wird. Jetzt nehmen wir ganz schnell die Krisenjahre von der Automobilindustrie vor 2-3 Jahren. Haben Sie die auch gespürt, das Auto?
Ja, die haben wir sehr stark gespürt. Wir haben vor der Krise Arbeit gehabt wie noch nie. Also wir haben wirklich Überstunden geschafft und das sind voll ausgelastet gewesen und dann ist die Krise gekommen. Sie ist ein bisschen zeitverzögernd gekommen, aber dann mit aller Wucht. Und wir haben eigentlich das Glück gehabt, dass wir noch durch unser Equipment und unsere fachkräftige Mitarbeiterstruktur haben können arbeiten aus dem Luftfahrtbereich und aus Baumaschinensektor und so weiter haben können ausweichen.
Es hat ja eine Studie gegeben vor 5 Jahren, die sich befasst hat von der ETH, eine Studie mit der Autozuliefererindustrie, wo von einem Markt hat von 16 Milliarden Franken zum Teil und Haufen sind abhängig davon. Haben Sie sich, wo Sie die Firma gegründet haben, schon damit befasst, dass Sie nicht bloß auf eins beisetzen? Dass man nicht in eine Abhängigkeit geraten, wenn es dann mal eine Krise gibt?
Ja, wenn man eine Firma frisch anfängt, dann denkt man so etwas gar nicht. Dann fängt man einfach da. Und dann nachher, wenn man dann Jahr für Jahr mehr Arbeit hat und dann auch ein Team kann bilden und auch, wir haben jetzt auch 2 Standorte, also der Markus Sauter ist Geschäftsführer im Büro Herrenberg, das ist bei Stuttgart, wo wir vor Ort ein Büro haben. Und der Hauptsitz ist in Gempen. Und da entwickelt sich das. Wir haben aber schon auch 80% Automobilaufträge, aber haben frühzeitig auch schon angefangen, noch andere Standbeine aufzubauen, um solche Krisen dann auch abzufedern. Das ist richtig.
Im Moment keine Krise, im Moment eher wieder Boom, es geht eher wieder Opsi, als ob es nie genug Auto geben könnte. Sie selber ein Auto, haben Sie auch schon mal ein Auto umgebaut, etwas modifiziert, etwas erweitert oder ästhetisch angebracht?
Ja, wir haben schon viele Sachen gemacht. Ich darf nicht über alles erzählen, weil wir unterliegen einer Vertraulichkeit, weil wir hier angehalten werden, dementsprechend zu handeln. Aber wir haben viele Sachen oder Fahrzeuge, die wir heute auf der Strasse sehen, haben wir viele Komponenten drin, die aus unseren Federn stammen.
Also, wo Sie zeichnen, entwickeln Sie
ja,
haben?
Ja, okay,
erfunden, wie Sie mir sagen.
Ja, erfunden nicht, aber die Form gestaltet haben und ein Produkt lanciert
haben. Aber wir dürfen nicht eine Spur andeuten, was es gewesen wäre.
Ja, ich kann aus aktuellem Anlass kann ich Ihnen etwas erzählen. Aus der Elektromobilität. Wir haben einen Kunden, das ist ein Schweizer Automobilzulieferer, die Firma von Roll Infratec und von Roll Casting. Und die Firma ist auch in Krisen hineingeschlittert. Und sie haben aber einen sehr innovativen Geschäftsführer, der Herr Brandt. Jürg Brandt. Und er hat sich schon vor 2 Jahren Gedanken gemacht, in der Krise, wir müssen vorwärts gehen. Und dann hat er mit seiner ganzen Firma, haben sie, die Idee gehabt, um eine Roller zu bringen, Elektroroller. Und sie haben sich Studien überlegt und haben dann auch einen Partner noch in der Elektromobilität, der Firma Quantia. Und dann haben sie uns letztes Jahr engagiert, um das Design zu machen, Chassis zu entwickeln und die ganzen Verkleidungsteile. Und wir haben einen wesentlichen Beitrag dort geleistet. Und das Produkt kommt nächsten Monat auf den Markt. Und das wird ein Produkt sein, wo der Benchmark wird sein für die Elektroroller, weil das Fahrzeug sehr grosse Reichweite hat und auch sehr schnell unterwegs sein wird.
Und schon sind wir in der Diskussion Elektromobil möglicherweise ja oder nein. Über das reden wir dann sicher auch noch. Jetzt wollen wir aber von Ihnen daheim wissen, Sie, die ein Auto fahren oder vielleicht noch eins in der Garage haben und das selber umgebaut haben. Machen Sie doch uns zum einen ein Foto von dem Auto, das Sie selber umgebaut haben. Das würde uns sehr interessieren. Wir stellen es dann bei uns ins Internet auf drs1.ch, wo Sie übrigens auch weitere Informationen zu dieser Sendung finden, die wir jetzt gerade machen. Zum anderen hätte ich jetzt noch gerne mal jemanden gehört, der selber ein Auto umgebaut hat, der selber etwas bastelt hat an seinem Auto. Rufen Sie auf 0848 440 222. 0848 440 222. Der Michael Amann nimmt gern Ihr Telefon entgegen und will von Ihnen wissen, was haben Sie denn an Ihrem Auto selber umgebaut und warum machen Sie das und wie sieht das Auto heute aus? Das also die beiden Daten. Zum einen studio@drs1.ch für Ihre Bilder und zum anderen jetzt der Michael Amann, der auf Ihr Telefon wartet, 0848 440 222.
Ich habe noch ein Foto von Carla mit einem Brief dazu, wo sie mir mitteilt, sie lässt mich nie mehr in Ruhe. Ich habe noch ein T-Shirt von Agnes, das sie hat mitgebracht aus Berlin. Und die Musikdose da ist ein Geschenk von Jacqueline. Ansitzkarte vor Dora und eine vor Carmen aus Rio und vor Madeleine aus Frisco, die liebste Grüße von einem Meer. Ich habe so Sachen nie können vortun, jetzt liegen sie zuhinterst in einem Schacht, in einer alten Kartonschachtel, wo überall die Erinnerungen wacht. Öffner von Rosa, eine Bettflasche von Pia, ein Nussknacker von Nella und von Nora ein Stein, ein Eschenbecher von Ingrid, von Roswitha ein Buch und auf dem Zettel schreibt Astrid, sie kommen morgen zu Besuch. Aber morgen ist lang her, morgen ist mal g'si, morgen ist abgeleitet in der Kartonschachtel, wo Erinnerungen bewacht.
Viele vielleicht gibt es jetzt dann in ein paar Tagen Stau jeweils vor Genf, weil dort geht nämlich der Autosalon auf, der Autosalon Genf. Und im Vorfeld von dem, heute übrigens dort in Genf, ist Medientag, da sind alle in Presse stört natürlich, wir sind auch vor Ort, haben dann noch ein Gespräch über die Situation vom Schweizer Auto am Genfer Salon. Aber jetzt wollen wir doch wissen, wie denn das ist mit der Schweizer Geschichte, mit dem Autobau. Wir haben vorhin gefragt, ob es einen Hörer gibt, oder Hörer, der selber Auto modifiziert. Das ist der Georges Clément. Guten Morgen, Herr Clément.
Morgen.
Herr Clément, Sie tun Kleinlastwagen umbauen. Warum denn?
Also umbauen respektive einen Kleinlastwagen übernommen vom Schwiegervater. Und das ist eine Italiener Marke. Das kommt eigentlich vielleicht viele Zwänge von Italien, die Kleinlastwagen von Italien und rauf. Und ich muss sagen, die Grundideen wären sehr gut, aber in der Ausführung hapert es dort etwa der.
Wieso hat er schon gerostet, bevor er reingestanden ist?
Nein, aber die Mechanik, die Aufhängung, entweder kommt man nicht recht dazu, wenn man etwas muss flicken muss, man klemmt ständig die Finger ein, oder es hebt auch nicht, es ist so konstruiert, dass von den Vibrationen die Halterungen abbrechen oder so Sachen. Und jetzt haben wir einfach, der Kollege ist Automech, und ich, dann haben wir, wenn wir Reparaturen können, haben wir immer überlegt, wie könnte man Schleuer machen, dass es länger hebt, dass weniger Vibrationen drauf sind. Und so haben wir dann ein paar Sachen an dem Fahrzeug abgeändert und angepasst.
Herr Clément, haben Sie sich dann auch schon überlegt, dass Sie das einmal kommerziell auswerten könnten und vielleicht für andere Hersteller da noch ein bisschen Pionierarbeit leisten?
Ich habe noch mal etwas ganz Kleines mitgehalten von einem Unfall her. Es war ein Unfall mal bei uns oben. Wegen mit einem Roller und der eine ist nicht zu reagieren. Also ist nur zu reagieren gekommen, das nächste Mal, und das zweite nicht mehr, ist über den Roller rübergefahren, ist dann verstorben. Und dann ist mir die Idee gekommen, wie ist das, wenn man mit einer Vollbremsung den Pannenblinker automatisch auslöst. Und das habe ich noch weitergeleitet in einen Konzern, in einen Autokonzern. Ich habe gesagt, ich bin nicht der Typ, der so extrem konstruiert hat, vor allem wenn es in die Elektronik reingeht und auf dem Gesetz her weiss ich nicht, was ist erlaubt, was nicht. Und jetzt haben scheinbar schon bereits Automarken, die das gewisse Teile so schon Kollisionen automatisch dann auslöst, haben das schon eingebaut.
Also da sind Sie quasi mit der Zeit gewesen, aber nicht der Zeit voraus, Clément, und Pech gehabt in dem Fall.
Im Prinzip nach ist das rausgekommen, oder? Entwickelt haben natürlich die Autoindustrie, okay. Oder ich weiß nicht wer, aber die Idee eigentlich...
Ist in der Luft gelegen vielleicht?
Ja, ich habe es gehabt, bevor es auf den Markt kam, hatte ich die Idee schon auch im Kopf gehabt.
Merci vielmals, Herr Clément. Das ist der Georges Clément, unterwegs mit seinem Auto. Er hat einen Lastwagen modifiziert. Jetzt stelle ich Ihnen ein paar Minuten jemanden vor, wo sich ein Mercedes McLaren gekauft hat, der für 5 Millionen umgebaut hat und für 10 Millionen will verkaufen. Eddie Grant darf dir sein. Musikalisch führt er uns in die Traumwelt der Auto, von denen, die Auto umbauen. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt einen Mann, der kauft einen McLaren Mercedes, baut den um für 5 Millionen Franken und will ihn jetzt für 10 Millionen verkaufen. Ich darf begrüßen den Uli Anliker aus Winsnau bei Olten im Kanton Solothurn. Guten Morgen, Herr Anliker.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Herr Anliker, haben Sie jetzt das Auto schon verkauft?
Nein, ist noch nicht ganz verkauft. Wir haben Interessenten, die solche wetten, und da sind wir jetzt in Verhandlungen.
Sie haben ein paar Stunden, ein paar tausend Stunden an diesem Auto umgebaut. Es hat einen enorm vergoldeten Lack. Man wette gar nicht darauf eingehen, wie viel Rubine, wie viel Gold und Edelsteine das er drin hat. Im Moment bauen Sie einen sogenannten Fun Car. Das ist, wie ich das so verstanden habe, eine Art ein Luxus-Camping-Modell. Wieso bauen Sie das?
Ja. Ich baue genau das, was bis jetzt noch nie auf dem Markt war und was es noch nie gegeben hat. Also ich fange dort eigentlich an, dass ich aufhöre.
Und jetzt kommen Sie auf die Idee, dass jemand sich, was würde das jemand kosten? Wahrscheinlich etwa 1 Million. Wer geht es mit dem auf die Reise?
Ja, die Luxus wollen und die alles dabei haben. Ich meine, so eine Fönka hat ja einiges drin.
Also es hat zum Beispiel eine Garage drin, glaube ich.
Ja, es ist eigentlich ein Luxus-Wohnmobil. Wo eigentlich alles hat, was man braucht zum Reisen. Also das heisst Küche, Schlafen, das Badzimmer und ist natürlich mit den edelsten Materialien ausgekleidet, wie Goldleder, und hat auch Rubinen drin. Also man muss auf Luxus verzichten auf Reisen. Und eben, was ganz speziell ist, ist eine Garage. Eine Garage, die eigentlich alles drin hat, was man braucht, wenn man unterwegs ist und ein bisschen Vergnügen hat oder ein bisschen Fun.
Also an dieser Garage hat es ja Platz für ein kleines Mobil, glaube ich sogar noch für den TÜV auch noch. Gut, man könnte ja einfach sagen, dann müssen wir noch einen Wagen haben für das Sicherheitspersonal.
Nein, das braucht man nicht ganz, weil das ist so hermetisch abgeriegelt und gesichert und man weiss gar nicht, wo reingehen, was man es kaum sieht.
Gesehen.
Da muss man eigentlich keine Bedenken haben. Das ist sehr viel Wert gelegt worden.
Was für Dimensionen hat das Auto?
Das Auto ist fast 8 Meter lang und ist 3,20 Meter hoch und 2,40 Meter breit.
Also ein Gerät, das man natürlich entsprechend auch muss abnehmen lassen, das bewilligt werden muss, kaum auf der Schweizer Strasse wahrscheinlich gesehen wird sie in der nächsten Zeit.
Doch, das wird man sehen. Weil das ist konform gebaut. Also es ist ein Auto, das eigentlich ein Tiefgänger ist, das ganz kleine Rädchen hat hinten. Das heisst, wir haben eigentlich hinten für zwei Achsen, vier Rädchen und vorne nochmal ein sechsrädiges Auto. Oder?
Also das
können wir auch etwas mehr zuladen in der Garage.
Ist alles geklärt, Herr Anliker. Sagen Sie, fühlen Sie sich als Teil von der Schweizer Automobilindustrie?
Ja. Ich würde es nicht ganz so benennen, sondern ich mache eigentlich Forschung, Entwicklung und Engineering von speziellen Fahrzeugen. Also Novum-Fahrzeuge, so Sachen, die es eigentlich noch nie gegeben hat. Fun-Cars oder einfach Konzept-Cars. Einfach einmalige Sachen in eine Richtung entwickeln, die einfach nachher vielleicht später mal kommt.
Haben Sie denn selber ein Vorbild in dieser Beziehung?
Ja, Vorbild. Ich würde sagen, früher hat man den Sparrow sehr gut gekannt, wo er für die Scheiche ganz spezielle Auto hergestellt hat. Einfach Unikat, absolut unikat. Und er hat ja auch eine Designerschule, die er betreibt. Oder wieder Pininfarina. So solche Werke würde ich mehr vergleichen. Oder?
Gehen Sie auch einen Autosalon, Herr Anliker?
Nein, weil in dieser Sparte, die wir machen, tun wir ja nicht etwas herstellen und den Leuten zeigen, sondern wir tun neue Sachen kreieren, ganz speziell, wo es nachher schon spezielle Käufe gibt. Aber das ist nicht Massenpublikum.
Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Fundcar. Ich hoffe, dass der entsprechend auch so aussieht, wie Sie sich das vorstellen. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag, Herr Anliker. Merci vielmals.
Cool.
So, Uli Anliker aus Winznau, Kanton Solothurn. Jetzt hat er einen Sparrow erwähnt. Jetzt darf ich doch wieder zurückkommen zum Robert Tempoli. Er ist Vizepräsident von Swiss Car Register, wo also alle möglichen Varianten von Auto, Bau, Karosserie registriert. Was sagt Ihnen der Name Sparrow?
Ja, das kennt man natürlich, das ist ganz klar. Er macht Einzelanfertigungen, tut neue Materialien austesten, Kunststoff hauptsächlich, hat sogar neue Antriebs gefunden für TÜV zum Beispiel, ganz ein lustiges Rad, wo eigentlich keine richtige Nabe mehr hat. Er ist ein bunter Vogel, würde ich sagen, in dieser Szene rein und macht Sachen, die die anderen eben nicht machen, oder?
Jetzt haben wir hier einen TÜVler TÜVler, das ist schon fast ein bisschen despektierlich gesagt. Ich meine, der weiss, was er will, Herr Anliker. Gibt's in der Schweizer Automobilindustrie, geschichtlich, retour, auch noch so Einzelgänger, Einzelkämpfer, die sich mit Spezialität auseinandersetzen?
Also es gibt eine ganze Reihe von Ingenieuren, die neue Sachen erfunden haben. Da, nebst dem Marc Birki zum Beispiel, der Chefkonstrukteur von Hispano Suiza war, der die ganz berühmten 12-Zylinder-Motoren auch konstruiert hat, gibt es einen weiteren, in Genf, der gleiche Ingenieurschule war in Genf, wie der Herr Birki, das ist ein Ernest Henry. Ein Genfer Ingenieur, der hat 1912 einen neuen Motor gebaut für Peugeot, und zwar einen Motor mit zwei oberliegenden Ockenwellen und Vierventiltechnik. Das gehört heute fast zum Standard.
Also Pionierleistung, absolut, Pionierleistung.
Absolut, das ist der erste, der das gemacht hat. Der hat dann auch, das Auto hat dann den grossen Preis von Frankreich gewonnen, 1912. Ebenfalls haben sie mit dem Auto Siegerungen in Indianapolis. Er hat dann weiter für die Firma Ballo, eine französische Firma, einen 4,9-Liter-Motor konstruiert, und da haben sie 1921 grossen Preis von Italien gewonnen zum Beispiel.
Also Erfolge sind schon auch noch wichtig für das Bestehen, wo man jemandem ein Auto baut, weil es ja nicht so ein riesen Markt ist in der Schweiz, oder weil man nicht so grosse Verbindungen hat in die Grosswelt, darf man doch den Chevrolet nicht vergessen. Oder?
Ja sicher, das ist natürlich jemand aus dem Kanton Neuburg, so viel ich weiss, ist dann ausgewandert und hat seine Karriere als OEM-Fahrer angefangen und hat dann die Marke Chevrolet gegründet, wo er dann ein weiteres Betrieb hat, was es bis heute natürlich gibt.
Also, wenn jetzt, wir haben ein bisschen angetönt, was man alles könnte, an einem Auto. Wenn Sie so etwas gemacht haben mit Ihrem Auto, wenn Sie es veredelt haben, wie zum Beispiel der Herr Anliker oder sagen wir so einen Heckspoiler erfunden haben, wo man weiss nicht, wie hoch oder wie schnell ein Auto soll machen, machen Sie uns doch ein Foto davon, schicken Sie uns das auf studio@drs.ch. studio@drs.ch. Wir warten auf Ihr Bild und ich sehe da gerade schon eins. Es ist schon eins gekommen von einem Hans-Peter Marquez, wo uns das Bild geschickt hat, das stellen wir selbstverständlich ins Internet. Das wird mit Holz mal angefangen bauen, soweit ich das sehe. Wir wollen mal weiter schauen, wie sich das entwickelt. Schicken Sie uns Ihr Bild. studio@drs1.ch. Sailing away on the crest of a wave, it's like magic. Rolling and riding and slipping. Sliding is magic. You took me higher and higher, baby. It's a living thing. Pionier war schon in Sachen Solarmobilbau. Ich darf erinnern an Herr Horlacher, der ein Solarmobil gebaut hat. Also Antrieb spielt ja schon eine Rolle und Verbrauch von Energie, sei das jetzt Benzin oder sei das zum Beispiel Solartechnik oder eben Elektromobiltechnik. Wenn wir kurz unsere Gäste fragen, der virtuelle Autobauer, ich sage das immer wieder gern, weil er ja Autoteile entwickelt und eigentlich gar nicht mit der Hardware zu tun hat. Das ist der Herr Sauter. Herr Sauter, Stefan Sauter, was halten Sie davon, wenn man Diskussionen eröffnet von Antriebs, Energieantrieb? Ist das für Sie, spielt das für Sie eine Rolle? Ist das Ihnen das Wurst? Hauptsache ist, Sie können das paar Teile virtuell gestalten.
Grundsätzlich ist der Antrieb für uns sekundär. Also das heisst sogar, mit der Elektromobilität haben wir mehr Freiheiten. Die Kühlung ist nicht mehr so wichtig. Das heisst, man kann die Front anders gestalten. Aber das emotionale Feld, der Sound, wenn man die Motorengeräusche
sind. Und die Energiediskussion?
Die Energiediskussion, die ist schon wichtig, die bringt uns vorwärts. Wir müssen in Zukunft die Karossen leichter bauen und für das braucht es neue Technologien und Materialien.
Jetzt werden wir schauen, wie alt das denn Geschichte ist vom Elektromobil kurz. Da ist natürlich eben Swiss Car Register wieder ideal vertreten durch den Herrn Robert Temperli. Wie sieht es aus mit der Elektroindustrie in der Schweiz, Elektromobilindustrie?
Also sind es auch Pioniere gewesen. Die Firma Tribelhorn zum Beispiel hat ab 1902 in Feldbach bei Zürich Elektrofahrzeuge gebaut, und zwar PW, mit einer Reichweite bis 120 km. Dann haben sie auch Bus gemacht und Lastwagen.
Sorry, noch in welchem Jahr sind wir jetzt da?
1902.
Okay.
Ja. Ab 1907, Entschuldigung, haben sie dann auch Kleinwagen gemacht und haben vier verschiedene Modelle sogar produziert. Sie haben 1912 bereits in der Schweiz 28 Ladestationen eingerichtet, für ihre Fahrzeuge aufzuladen. Kunden sind vor allem die Firma Sulzer in Winterthur, dann die Elektrizitätsgesellschaften, PTT hat viele Elektrofahrzeuge gehabt und Hotel. Und da hat es ein ganz berühmtes Fahrzeug gegeben, das ist ein bisschen 50 Jahre in Zürich rumgefahren, eine Autowaschmaschine, wie ein Lastwagen mit Bürste, wo dann Wasser rausgekommen ist. Und das Auto kann man heute anschauen, im Verkehrshaus zu
Luzern. Hat sich aber nicht durchgesetzt.
Ja, ich denke, es ist eine Frage letztlich von der Reichweite und von der Gewicht von der Batterien.
Wie das denn ist mit der Reichweite und der Batterien, da hat sich natürlich das enorm entwickelt. Wir haben schon vom Herrn Horlacher erzählt, jetzt reden wir nachher dann von jemandem, der die Welt umreist hat, 30'000 Kilometer in 80 Tagen. Das ist ein Schweizer Team, ein Oerlikon und Solar Racing Team, Zero Tracer heisst das Modell, die haben das Rennen gewonnen. Mit ihm reden wir in ein paar Minuten nach der 10 Uhr auf dem Eis. Sie sind mit DRS 1 unterwegs und wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, frage ich Sie, was für einen Antrieb haben Sie? Haben Sie einen Hybridmotor? Haben Sie ein Elektroauto? Haben Sie einen Benziner oder haben Sie einen Diesel? Und denken Sie darüber nach, mit was für Energie das Sie fahren? Wetten Sie vielleicht sogar einmal wechseln? Die Schweizer Autoindustrie ist wesentlich daran beteiligt, wie sich die Elektroautomobilindustrie entwickelt. Und wir haben ja vorhin erfahren, in der ersten Stunde darf ich Ihnen zum Lustig machen sagen, schon 1902 hat es die ersten Elektroauto gegeben. Übrigens, wenn Sie die Sendung wollen hören und den ersten Teil nicht gehört haben, dann können Sie das machen auf Internet, drs1.ch Podcast. Am Mikrofon der Joschi Kühne, jetzt live.
Behind the green door.
Shakin' Stevens, Dream Girl, auf deres Eis, Schweizer Radio. Schweizer Radio berichtet immer über Sporterfolg, im Idealfall beim Skifahren. Ist allerdings bei der WM nicht so glücklich zu und her gegangen. Und auch bei der Ski, Nordisch Ski WM ist es nicht so wahnsinnig gut zu und her gegangen. Aber jetzt darf ich Ihnen wieder eine Erfolgsmeldung bieten. Und zwar hat Zero Tracer Oerlikon Solar Racing Team gewonnen. 30.000 Kilometer fast unterwegs gewesen, 80 Fahrtage unterwegs rund um die Welt. Nummer 1 hat den Preis, also den Sieg geholt. Und jetzt darf ich mit dem Konstrukteur telefonieren. Das ist der Frank Loacker. Guten Morgen, Loacker. Ups, da ist er. Hallo, Herr Loacker.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Jetzt hat es doch noch geklappt. Sie sind ja am Autosalon Genf und müssen wahrscheinlich Ihr Fahrzeug dort vorstellen. Sieht ja aus, eigentlich, wie eine grössere Zigarre. Ist es jetzt ein Auto oder ist es ein TÜV?
Es ist eigentlich eine Symbiose zwischen einem Auto und einem TÜV. Also wir haben eine Kabine und Komfort eigentlich vom Auto, aber wir haben eigentlich das Fahrgefühl von einem TÜV.
Das Fahrgefühl von einem TÜV und wahrscheinlich eben auch das Tempo. Das Tempo, das ich gelesen habe, kann ja gar bis, glaube ich, weit über 200. Sie sind schneller als ein Porsche auf 100 oben. Was bringt jetzt das für die Zukunft?
Also das zeigt eigentlich vor allem, was möglich ist mit dem Elektroantrieb und dass es eigentlich funktioniert. Auch man kann mit dem Elektroantrieb um die Welt herumfahren. Mit erneuerbarer Energie. Es braucht auch kein zusätzliches Kraftwerk. Man kann Solar aufs Hausdach verschrauben und seinen eigenen Strom erzeugen.
Jetzt haben Sie aber unterwegs ja Mühe, in all diesen verschiedenen Ländern immer wieder Steckdosen finden und suchen. Ist das ein Problem gewesen in diesen 80 Fahrtagen, Herr Loacker?
Ja, es hat sich eigentlich gezeigt, dass es nicht so ein Problem ist, weil Strom gibt es überall. Es hat zum Beispiel an jeder Tankstelle gibt's auch eine Steckdose. Und uns ist nie der Saft ausgegangen.
Der Saft nicht ausgegangen, aber von lauter Euphorie einmal daran denkt, woher das denn der Strom kommt, wie sauber das er ist.
Ja, also im Prinzip haben wir eigentlich das Konzept, das wir auch promoten, dass man mit erneuerbarer Energie, zum Beispiel Solar von unserem Sponsor Oerlikon Solar, auf dem Hausdach dieselbe Menge Strom erzeugen, die man auch braucht für das Elektrofahrzeug. Das wäre jetzt für unseren Fall, wäre das etwa 10 Quadratmeter auf dem Hausdach. Das würde man einspeisen ins Netz und dann das Elektrofahrzeug auch vom Netz laden. Und so ist die Energie kompensiert. Und wenn das jeder macht, gibt es keine zusätzlichen CO2.
Jetzt hat man sie unterwegs ja begleitet. Man sieht bei Bildern, wo man nachschauen konnte, man findet die auch übrigens im Internet, wo sie von Leuten umringt werden, die Mexiko zum Beispiel, wo jetzt also vielleicht auch noch ein Stück, ja, wie soll ich sagen, Zukunft ist. Sind sie jetzt da als Wesen vom Außerirdischen irgendwie gefeiert worden?
Ja, in einigen Ländern ist es natürlich schon ganz spannend gewesen. Das haben die Leute natürlich auch noch nie gesehen, so ein Konzept, oder? Weil das sieht auch ganz speziell aus mit dieser Zigarrenform. Und wir haben natürlich die besten Reaktionen gehabt. Auch wenn wir gefahren sind, haben die Leute Kameraführer genommen, die anderen Autos haben Fotos gemacht. Und wir haben uns zum Teil schon gefühlt wie Popstars.
Aber ein bisschen wie Exoten nehme ich an, natürlich auch, oder?
Genau, ja, so ein bisschen etwas Spezielles. Und es ist natürlich auch ein Privileg, dass man das machen kann, jetzt quasi ein historisches Rennen, das erste Mal in 80 Tagen mit dem Elektroantrieb um die Welt. Und das war natürlich eine super Gelegenheit gewesen.
Was glauben Sie denn, sind die entscheidenden Faktoren gewesen, dass Sie das Rennen gewonnen haben?
Also ich denke mal, das Wichtigste war, dass wir ein sehr zuverlässiges Fahrzeug bauen können. Also wir haben keine einzige Bahn gehabt. Wir haben eigentlich nur immer geladen gefahren. Und also der Elektroantrieb, die ganzen Komponenten, haben ohne Probleme funktioniert. Und ja, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund.
Was glauben Sie, der Erfolg, dass der eine breite Wirkung hat? Sind Sie überzeugt davon, dass so etwas das breite Publikum überhaupt könnte inspirieren oder dazu bewegen, sich über das Gedanken zu machen?
Ja, also ich denke schon. Also wir haben jetzt durch die Erfahrung haben wir jetzt gesehen, dass eigentlich die Infrastruktur ist von diesem ganzen Strom, das ist eigentlich überall vorhanden. Man kann überall laden. Es ist noch nicht ganz komfortabel. Es braucht im Moment noch ein bisschen Kenntnis über Elektroinstallationen, wenn man jetzt will, um die Welt herumfahren. Aber Technik funktioniert absolut zuverlässig. Batterien sind inzwischen so weit, dass es ganz zuverlässig funktioniert. Und es ist eigentlich sogar noch einfacher. Es ist der perfekte Antrieb für ein Fahrzeug. Es braucht kein Getriebe. Man muss nicht kuppeln, man muss nicht schalten. Und es ist eigentlich wartungsfrei das ganze Fahrzeugleben lang.
Also dann muss man nicht mindestens Bildungswesen in der Schweiz auf den Kopf stellen, damit man so ein Auto kann fahren kann.
Nein, es ist im Gegenteil, es ist sogar viel einfacher als jedes andere Auto. Oder? Man muss eigentlich nur Gas geben und bremsen.
Jetzt haben wir aber eine Familie mit 4, 5 Kindern und dann kommen sie mit ihrer Zigarre und dann sagt die Familie, ja, es ist ja nett und gut, aber wenn wir das grösser bauen, dann sind wir wieder am Anschlag. Dann müssen wir ja noch mehr Batterien drin haben, dann stimmt die Aerodynamik nicht mehr. Was machen sie denn?
Ja, im Prinzip ist natürlich schon, wir haben jetzt ein sehr Effizienzfahrzeug gehabt und es hat auch gezeigt, dass die Aerodynamik ganz wichtig ist im Elektrofahrzeugbereich. Es kommt noch vor dem Gewicht eigentlich. Vor allem, wenn man dann auch auf der Autobahn fahren will. Aber prinzipiell gibt es im Moment in der Batterieentwicklung, alle Monate gibt es um mehrere Prozentpunkte Steigerungen. Und es gibt auch jetzt schon Fahrzeuge von namhaften Autoherstellern, das sieht man jetzt im Autosalon, wo man jetzt den nächsten kaufen kann, wo auch Familienfahrzeuge sind mit 5 Plätzen und mehr, wo man durchaus kann als alltägliches Auto ohne Einbußen verwenden.
Also Sie sind ein zuversichtlicher Elektrofahrzeugbefürworter?
Ja, also für mich ist es ganz klar, Elektrofahrzeug, das ist die Zukunft.
Das ist die Zukunft. Es gibt ja auch Gegenstimmen zu dem Ganzen, wo ein Professor der ETH Zürich findet zum Beispiel, das ist Gugus, weil man weiß ja nie genau, woher das der Strom kommt. Das ist der Herr Guzzella, vielleicht kennen Sie den, der Lino Guzzella.
Ja,
er redet mit ihm in ein paar Minuten dann auch noch, wenn Sie seine Sicht noch kennenlernen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Der Plan wird sein, wahrscheinlich Weiterentwicklungen zu machen in Sachen Auto, Elektroautobau.
Ja, also wir werden jetzt erstmal versuchen, unser Fahrzeug in Serie zu bringen. Und ja, das wird die nächste grosse Aufgabe sein.
Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Herr Loacker, und ein grosses Team. Merci vielmals. Das ist der Frank Loacker gsi, Konstrukteur, der ein Rennen gewonnen hat, zusammen mit dem Herr Wülser. Die beiden sind unterwegs mit dem Zero Tracer, Oerlikon Solar Racing Team. Wie das Produkt entstanden ist und was für Entwicklungsbereich das noch dazu gehört, das erfahren wir da im Treffpunkt auf dem Eis in ein paar Minuten.
Coccinella sei volata fino a qui, ti ha portata forse il vento, la fortuna, sei venuta a vedere l'amore come si fa, sei venuta ed io per caso ero qua. Coccinella piove, il bosco prende fiato, sembra che l'autunno mai qui sia passato, mentre l'acqua disseta le primule e le more, tu sul palmo della mia mano cerchi. Io su di lei, il vento su noi, tra paura e passione, pelle su pelle, noi siamo gli amanti, nel poco tempo prigionieri di un mondo che manca d'esempio. Coccinella, quanta forza sento adesso, può durare in ogni vita che vivrò, anche se fare a meno di lei farebbe bello resto, ma poi penso al resto, me non ho mai pensato. Io su di lei, il vento su noi, la paura e passione, pelle su pelle, noi siamo gli amanti, nel poco tempo prigionieri di un mondo che manca d'esempio. Io su di lei, la voglio
Das ist der Treffpunkt Autobau in der Schweiz. Es gibt Tüftler in der Schweiz, die sich mit der Energiezufuhr für einen Motor befassen. Und es gibt Leute, die zum Beispiel ein Auto, ein normales Auto, umrüsten auf Elektroantrieb. Und es gibt Leute, die rund um die Welt fahren und damit ein Rennen gewinnen, so wie man vorhin erfahren hat von Frank Luaker, der mit dem Zero Tracer rund um die Welt ist und Konkurrenz abgeschüttelt hat. Wir gratulieren hinterher natürlich gerne nochmal. Jetzt hat man, was hat das für eine Bedeutung? Jetzt wollen wir mal schnell wissen, das Design, hat er gesagt, spielt eine Rolle. Nein, nicht das Design, sondern eigentlich eben der Widerstand, wo ein Gerät liefert. Bei uns der Robert Tempeli, der Vizepräsident von Swiss Car Register, der ja alle geschichtlichen Daten präsent hat, auf 500 Quadratmeter, haben Sie das, nicht jetzt bei sich, meine ich natürlich, aber Sie haben auf jeden Fall Kenntnis von der Geschichte vom Schweizer Autobau. Könnten Sie sich vorstellen, die Konstruktionstradition, die wir haben in der Schweiz, wo Aufbau ist von Auto, von Grundgerüst, dass das vielleicht für die Automobilindustrie eine Zukunft hat oder dass sich die engagieren?
Ja, es ist natürlich heute völlig anders als früher. Die früherige Karosserie haben einfach ein sogenanntes schönes Auto hergestellt. Und die Aerodynamik ist heute natürlich das A und O. Das hat es auch vor dem Krieg schon gegeben. Es hat aerodynamische Auto gegeben, natürlich vor dem Krieg zuhauf. Also Tatra und Chrysler, Airflow, etc., etc. Es hat sogar einmal ein Auto gegeben, wo die Karosserie Wurblaufen ein bisschen etwas abkupfert hat, bei einem französischen Hersteller, Figoni Falaschi Karosserie, wo sehr aerodynamisch gewirkt hat. Aber die Auto von der Karosserie Graber oder Wurblaufen, Langenthal, Köng, Rheinbold und Christen, Beutler, Sescheron, Höherer, etc., etc. in der Schweiz, sind natürlich Autos gewesen, die einem Kunden ins Auge gestochen haben, weil sie einfach schön gewesen sind.
Die reine Ästhetik vom Material auch, von der geschwungenen, eleganten Form.
Ja, und von der Verarbeitung auch, sind immer sehr hochwertige Materialien gewesen und sehr gut verarbeitet. Heute ist natürlich der CW-Wert, der zählt, oder? Im Prinzip weiss ich da nicht, ob man da noch irgendwie ästhetische Abwandlungen noch reinbringen. Es wäre ein lustiges Thema, das mal ein bisschen genauer anzuschauen, was das könnte beinhalten.
Vielleicht braucht es eben keine Konstrukteur mehr, sondern nur noch Leute, wie wir einen Gast haben bei uns, wo das am Bildschirm ausrechnen und die optimale Widerstand errechnet. Ja. Sie haben immer ein bisschen auf den Stock 10 lachen, interpretiere ich, wo wir mit dem Herrn Luaker geredet haben, wo mit dem Elektromobil und die Welt ist. Warum?
Es ist noch nicht kommerziell, noch nicht ganz durchgreift, oder? Also gibt's noch vieles Potenzial natürlich, und man kann weiterentwickeln, zum Beispiel die Rekuperation. Ich weiss nicht ganz genau, wie weit das man da ist. Wenn man bremsen, tut man da Energie vernichten, oder? Und das müsste man im Prinzip wieder zurückholen. Ist früher auch schon gemacht worden. Rekuperation ist etwas, was es früher schon gehört. Auf grösseren Bus zum Beispiel. Weil das heute Technik der Stand der Dinge ist, weiss ich nicht. Aber das Elektromobil ist halt für mich, das hat jemand gesagt, heute mal schon, der Sound fehlt natürlich. Und ich bin natürlich einer, der noch gerne schmeckt, wie es schmeckt, oder, am Auspuff.
Gut, das können wir alles lösen mit Geräuschen, die man einspielen
kann. Gibt es übrigens schon.
Also, Sie sind nicht einfach grundsätzlich der Meinung, das müssen wir nicht weiterentwickeln, wir müssen wahrscheinlich auch aufnehmen in unser Register, oder?
Ja, selbstverständlich. Natürlich.
Also, nehmen wir nicht nur Benziner auf?
Ja, ist klar, nein, selbstverständlich. Bist mit SIG in Schaffhausen hat lange Zeit, schon vor dem Krieg, und nach dem Krieg noch Lastwagen gebaut mit Elektroantrieb. Das ist etwas, was immer dazugehört, auch in der schweizerischen Automobiltechnik.
Gut, also wir machen keine Politik. Die politische Diskussion daraus, die würde sich sowieso ergeben, jetzt wenn wir mit dem Herrn Graf reden. Der Herr Graf ist von der Firma Brusa Elektronik AG im Sennwald, das ist im Rintel. Guten Morgen, Herr Graf.
Guten Morgen, Herr König.
Herr Graf, Sie sind Projektleiter und jetzt darf ich die Firma kurz vorstellen. Die hat auch insofern mit dem Tracer zu tun, mit dem Zero Tracer, der rund um die Welt ist. Sie haben Technologie zur Verfügung gestellt, sprich Batterien. Wie entwickelt sind denn die Batterien schon?
Also das ist ein Teil der Batterie, es ist aber auch der Motor, es ist der Umrichter, der den Motor bedient, es ist das Ladegerät, also eigentlich die ganze Antriebstechnik von dem Zero Tracer, ausgenommen das Untersetzungsgetriebe, das haben sie, glaube ich, selber gemacht.
Jetzt wollen wir gerade die Frage von Herrn Tempeli klären, wie ist es mit der Rekuperation?
Gelöst. Also Vorderski, Hinderski, Bremsen, Antriebe, das ist eigentlich für die Motorgeneration alles gleich.
Also überall, wo elektrische Energie Wirkungsgrad muss erzielen, da sind Sie heute mit am Entwickeln. Die Firma gibt es seit 1986, rum. 1986, und jetzt reiten Sie auf einer Erfolgswelle. Spüren Sie das auftragstechnisch?
Das spüren wir ganz extrem sogar, ja. Also wir haben, wie gesagt, vor gut 25 Jahren angefangen und das ist eigentlich... Dazumal ist man noch ein bisschen belächelt worden, oder? Aber es ist nicht aus einer Spinnerei entstanden, sondern einfach aus der tiefen Einsicht, dass der Elektroantrieb im Prinzip die einzige richtige Wahl ist, um energieeffizientes Fahrzeug zu bewegen. Und dann haben wir uns so, ich sage jetzt mal, bis vor wenigen Jahren ist das so ein bisschen gemächliches Wachstum gewesen, und wo die ganze Diskussion dann losgegangen ist mit Treibhauseffekt und mit Ölknappheit und so weiter, da ist es dann richtig losgegangen. Und also jetzt, die letzten paar Jahre, sind wir mit etwa 40% jährlich gewachsen.
Jetzt kommt dazu eine Diskussion, wir haben die schon ein bisschen gehabt mit dem Herrn Wacker von dem Tracer, von dem Mobil, Elektromobil. Es gibt ja die Diskussion darum, ist denn die Energie, die man da braucht, tatsächlich sauber und lohnt sich denn das wirklich zu umzurechnen, bis eine Batterie hergestellt ist? Das Gewicht, das im Auto vorhanden ist, der Radius, den sich leisten kann, ist das wirklich eine offene Diskussion, die Sie da führen?
Das ist eine offene Diskussion und ich will mich gerne zu fest auf die Batterie kaprizieren. Da. Also
aber das ist ja das Entscheidende beim Elektromobil.
Ja, nein, ich meine, man kann rein mit der Batterie fahren, man kann aber auch beispielsweise einen kleinen Verbrenner drin haben, mit einem Range Extender nennt man das dann.
Wären wir da mit den Hybriden, verstanden ich das richtig?
Da wären wir dann in einer Sorte von Hybrid, also man hat ja die beiden Extremes, nur Benzinfahrzeug und nur Batteriefahrzeug und zwischen ihnen gibt es alle Varianten quasi, oder? Und ich finde, man sollte sich nicht zu fest darauf versteifen, ob jetzt der Strom ausschliesslich solar hergestellt wird, sondern man muss vergleichen, im einen Fall fahre ich ja mit Benzin und im anderen Fall fahre ich mit etwas anderem und wo ist da das Verhältnis? Also was ist wie viel besser, oder?
Glauben Sie, dass Sie in dieser Diskussion, weil es jetzt halt noch grün tönt und noch Strom und noch keine Emissionen, keine grossen Emissionen, dass Sie da einfach bevorteilt sind, per se jetzt im heutigen Bewusstsein?
Ein Stück weit ja, und ein Stück weit ist die Skepsis natürlich schon recht gross.
Skepsis ist natürlich darum gross, weil man von Leistungsradius redet, nehme ich an. Also man redet davon, heute will man ist verwöhnt, man will mit einem gewissen Tempo können fahren, man will einen gewissen Radius können erreichen und man will den zuverlässig erreichen. Man weiss, aus eigener Erfahrung, wenn es kalt ist, ist die Batterie schneller drunter, sie funktioniert gar nicht und dann hat man keine Möglichkeit mehr weiterzukommen. Dann gibt es wieder ein Problem.
Ja, richtig, ja. Jetzt muss man natürlich ein bisschen schauen, was will man überhaupt mit so einem Fahrzeug? Also es gibt ja verschiedenste Klassen, sage ich jetzt einmal. Ein Stadtfahrzeug braucht nicht den gleichen Radius wie ein Familien-Universalfahrzeug. Und da gibt es ganz sicher einen Haufen verschiedene Nischen, die sich nicht alle mit der gleichen Technologie von Anfang an lösen lassen, sondern da muss man ein bisschen differenzieren, wo dass man am besten einsteigt mit war. Und ich würde sagen, für das Familienfahrzeug beispielsweise wird noch längere Zeit wir sagen dem Range Extender, also sprich eine Einrichtung, die dafür sorgt, dass man eben kann beliebig weit fahren, wird unverzichtbar sein.
Da, wenn ich das richtig bin, im Moment ein bisschen abgelenkt, wenn man gerade das Telefon bekommt, mit dem Range Extender, das hat mit Hybrid zu tun?
Jawohl, im weitesten Sinn wäre das dann ein Serie-Hybrid.
Also ist das wieder eine Alternative zu dem, was wir jetzt kennen, das Hybridauto, Benziner und Elektromobil?
Jawohl, also wenn ich es kurz anschneiden darf, der typische Hybrid, der hat eigentlich Benzinmotor und Elektromotor gleichberechtigt, irgendwie im Auto. Und der Seriehybrid, wo ich jetzt davor rede, das wäre eigentlich ein rein elektrischer Hauptantrieb und das Benzinmotor oder Brennstoffzeller, was es auch immer ist, ist nur da als Energielieferant. Oder?
Also nicht so, wie man es jetzt kennt, die ersten 30 Kilometer kann man quasi mit Batterie fahren und wenn es dann braucht, hat man oder im Notfall hat man dann den Benziner noch. Jetzt das Unternehmen, das Sie da vertreten, die Firma Brusa Elektronik, die ist international tätig, sie haben internationale Kundschaft, ja. Sie haben, glaube das dürfen wir sagen, sie entwickeln etwas für eine grosse Firma, die in China tätig ist, im weitesten Stammhaus China hat, oder?
Ja.
Okay. Dürfen wir das so sagen? Lange das schon?
Ja, wie Sie wollen. Nein, das dürfen wir offen sagen. Also Volvo hat das Programm mit dem C30 im elektrischen und von dem bringen sie 300 Fahrzeuge auf die Straße und da ist unser Antrieb drin. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, weil die Automobilindustrie ist schon noch recht hart in dieser Hinsicht. Also was irgendwie Termintreue angeht, was irgendwie Defektfreiheit angeht, was Preis auch anbelangt, die sind recht hart.
Und wie ist denn der internationale Konkurrenzkampf mit der, in der Branche, wo Sie tätig sind, Elektroantrieb? Wie ist doch, sind wir da in der Schweiz führend? Ich habe das Gefühl, die Schweiz hat Traditionen in Sachen Autobau in Entwicklungen, auch mit Nockenwellen, wo wir gehört haben, dass es eine Schweizer Entwicklung ist, eine Pioniertat. Meine ich das nur, oder sind jetzt die Schweizer tatsächlich einfach, sie können zwar nicht selber Auto bauen, aber im Antrieb oder in so Entwicklungen sind sie stark?
Ja, das kann man irgendwie so sagen, ja. Also Auto bauen ist ja hauptsächlich eine Logistik-Angelegenheit. Man muss zum besten Preis, just in time, alles irgendwie durch die Fabrik durchziehen. Und wenn es dann aber um, sagen wir mal, Innovation, Erfindungen, so Sachen geht, da sind die Schweizer eigentlich schon noch recht stark.
Wir sind aber ein Hochpreisland. Wie kommt das? Wie funktioniert jetzt das?
Das ist eine gute Frage. Ich nehme an, dass es einfach bei der Entwicklung nicht so sehr ins Gewicht fällt, sondern dass es mehr darum geht, hat man die richtigen Leute zur Hand, hat man die richtige Infrastruktur und so weiter.
Und dann ist natürlich eben immer wieder der zitierte, viel zitierte Satz, wenn es mehr Elektromobil gibt, dann sind die Autos dann schlussendlich auch teurer, weil mittlerweile man zahlt immer noch viel mehr für ein batterie-betriebenes Auto als für ein Benziner. Wir reden in ein paar Minuten mit einem Professor von der ETH Zürich, wo bekanntermaßen ein Elektrofahrzeugmobil-Skeptiker ist. Das ist der Lino Guzzella. Mit ihm rede ich in ein paar Minuten da am Tag. Punkt auf dem Eis.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a
Mountain Dove, der Reise um 5 Minuten über halb 10 im Treffpunkt. Der braucht Schnuff, der Saxophonist. Das Auto braucht Energie. Ob jetzt das Gas ist, ob das Batterie ist oder konventionell als Benzin betriebene Motoren. Jetzt darf ich gelinde gesagt einen Skeptiker begrüßen, einen Skeptiker in Sachen Elektrofahrzeug. Das ist der Professor Lino Guzzella. Antriebstechnologie ist sein Spezialgebiet. Guten Morgen, Herr Guzzella.
Guten Morgen, Kine.
Herr Guzzella, Sie sind Professor der ETH. Ich bezeichne Sie als Elektrofahrzeugskeptiker. Können Sie mit dem Etikett leben oder ist das bereits schon zu schwach?
Nein, das ist schon gut. Im Moment ist es einfach noch zu früh. Das ist ein bisschen meine Einstellung. Oder wenn man die ganze Batterieproblematik anschaut, wenn man die Problematik anschaut, wo der Strom herkommt, ob wirklich aus CO2-neutralen Quellen oder doch nicht aus Kohlekraftwerken kommt, dann stelle ich einfach fest, im Moment ist es eh noch zu früh.
Jetzt ist aber auch eine Frage von Emotionen. Sie sind ein Benzinvertreter, Sie vertreten. Ich möchte Sie schnell konfrontieren mit einer Aussage von Herrn Monteverdi. Der hat sich ja immer Gedanken gemacht um die Autoindustrie. Ich darf das schnell einspielen. Das ist ja ein Ausschnitt aus einer Sendung von 1989.
Ich mag nicht mehr. Ja, die Hilfe nicht mehr von den gewissen Leuten, die mithelfen. Und die neuen Materialien in der Schweiz und Zulassungen in der Schweiz und das Zeugs. Das ganze Autogewerbe ist auf dem falschen Gleis. Das müssen wir einfach sehen. Mit dem, solange als ein Automobilsalon ein Auto eröffnet und alle Zeitungen so dumm sind und davor schreiben, 12 Zylinder, 7 Liter, Benzinverbrauch nur 18 Liter, da liegen wir grundfalsch. Darf nicht anders stehen als Benzinverbrauch maximal 3 Liter. Und wenn wir das nicht einsehen, verrecken wir im Gestank.
Verrecken wir im Gestank, der Schweizer Autobau oder Peter Monteverdi hat das gesagt, 1989. Sie fordern 2 Liter maximal. Wie weit sind wir jetzt auseinander? Ist er jetzt ein Visionär gewesen, der Monteverdi?
Nein, wir sind da nicht so weit auseinander. Also ich würde ein bisschen andere Wörter benutzen als der Herr Monteverdi, wenn ich ehrlich sein soll. Aber im Wesentlichen hat er recht, natürlich. Es macht absolut keinen Sinn, dass wir mit so schweren, starken Autos umfahren, die deutlich über 10 Liter brauchen. Wenn wir doch heute schon ein Auto kaufen können, das unter 5 Liter pro 100 Kilometer braucht. Autos, wissen Sie ja, sind etwas, wo man von A nach B sicher umweltfreundlich und möglichst energieschonend fahren soll und nichts anderes. Emotionen finde ich immer fehl am Platz in dieser Diskussion.
Das ist einfach ein Nutzinstrument. Haben Sie denn da auch noch den wachsenden Markt in China oder in Indien im Auge oder sogar im Herz oder vielleicht in der Hose, wenn man Angst hat davor?
Also eben, wenn man China und Indien anschaut, das sind enorme Zuwachsraten, die dort stattfinden. Wir haben wirklich ein globales Problem, ein CO2-Problem, ein Energieproblem. Und die ganze Energiefrage zu verknüpfen an Elektromobil ist für mich einfach ein bisschen Augenwischerei. Man tut da von den wirklichen Problemen und von den wirklichen Lösungen ablenken. Es macht keinen Sinn, wenn China sich elektrisch bewegt und der Strom kommt aus Kohlekraftwerken. Dann machen sie mehr CO2 und auch mehr Dreck, Also wenn sie mit sparsamen, kleinen, nicht sehr motorisierten Autos würden rumfahren. Das ist das, was mich ein bisschen ärgert, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Man tut Tauben auf dem Dach anpreisen, man hat einen Spatz in der Hand, der wirklich etwas bringen will, aber den will man dann nicht. Das verstehe ich nicht ganz.
Jetzt können wir aber eine Umkehrrechnung machen. Wenn die Autos quasi nur noch 2 Liter Benzin brauchen, billiger werden, dann gibt es ja wieder noch mehr, die Autos kaufen und posten. Folgen sind wir wieder am gleichen Ort wie vorher. Wir brauchen wieder mehr Benzin.
Also erstmal stimmt das nicht ganz, wenn wir von heute in der Schweiz rechnen, heute in der Schweiz sind wir bei neu zugelassenen Autos knapp bei 7 Liter. Wenn wir wirklich unter 3 Liter runtergerichtet, könnten wir schon mal die Hälfte sparen und zwei Autos können sie bereits in Ansätze kaufen. Zweitens, natürlich lange Technik nicht, das sage ich ja immer, Technik ist ein Baustein. Aber was wir wirklich brauchen, sind vernünftige Menschen. Und das ist ganz klar, dass unser Mobilitätsverhalten, das wir heute haben, jedes Wochenende nach New York shoppen und solche Sachen, oder? Das müssen wir überdenken. Das geht nicht auf die lange Frist. Wir müssen bescheidener werden.
Aber haben Sie jetzt nicht den Beruf verfehlt, Herr Guzzella? Sollten Sie nicht vielleicht eher philosophisch tätig werden, statt in der Antriebstechnologie?
Ja, das kommt mir manchmal auch so vor. Je älter ich werde, desto mehr. Meine Frau sagt immer, du wirst immer mehr zum Pfarrer. Aber es gehört halt beides dazu. Man muss Technik verbessern, das ist da und so. Aber ich bin überzeugt, das wird nicht lange. Wir werden dann müssen vernünftiger mit Mobilität umgehen. Es kann nicht sein, dass die Leute 50 Kilometer vom Arbeitsort weg sind, weil es einfach dort ein bisschen billiger ist, das Einfamilienhäuschen zu kaufen und dann gleichzeitig, wenn sie aber von den Steuern die Pendlerkosten können abziehen können. Das geht nicht, man kann nicht den Fünfer und Zweckeri haben. Wir müssen realistischer werden.
Sie sind ein bisschen ein Ruf in der Wüste, habe ich fast ein bisschen das Gefühl. Auf eine Art, auch ein bisschen, oder?
Ja, das macht nichts, das ist macht schon gut.
Jetzt,
du brauchst auch solche.
Wenn wir doch noch schnell ein oder zwei Alternativen ansprechen, es gäbe die Erdgas, Wasserstoff oder Hybrid. Was denken Sie denn da drüber?
Alles gute Sachen. Wasserstoff ist ein bisschen weiter weg, kann vielleicht ein bisschen später mal aktuell werden. Wasserstoff muss man ja herstellen, das finden wir ja nicht in der Natur. Hybrid ist sicher etwas gescheit, kostet ein bisschen viel Geld, müssen wir aber machen. Kann man auch die Elektromobilität sinnvoll machen, wenn man sogenannte Plug-in-Hybrid hat, also wo man 20 Kilometer elektrisch fährt und der Rest thermisch. Das kommt in 2, 3, 4, 5 Jahren. Und was ich auch sehr viel davon halte, ehrlich gesagt, ist Erdgas. Erdgas ist ein relativ umweltfreundlicher Treibstoff. Und es mag seltsam tönen, aber man hat wieder Erdgas gefunden, oder? Also Amerika hat jetzt plötzlich wieder 60 Jahre Reichweite für Erdgas zu schätzen. Ich glaube, Erdgas ist ein Treibstoff von der Zukunft. Sehr günstig, sehr umweltfreundlich. Heute zahlen, nicht erst in 10 Jahren.
Herr Guzzella, wenn Sie jetzt in Paris sind, dürfen Sie mit Ihnen reden, Sie sind in Paris, haben dort einen Vortrag von einem einschlägigen Kreis. Wie weit nimmt man denn die Schweiz wahr in der Rolle als jetzt da Technologieentwickler für Automobilindustrie?
Als Zulieferer nimmt man sie sehr stark wahr. Wir sind ja, wir haben eine rechte Zulieferindustrie, das wissen die Leute nicht, aber wir meistens, wir sind also im Bereich von der Uhrenindustrie, der Exportvolumen vom Autozulieferbereich. Zweitens nimmt man die Schweiz auch als forschungsmäßiges interessantes Land. Immer schon Pionier gehabt, eben der Monteverdi, haben Sie vorher erwähnt. Weil wir natürlich keine eigene Industrie haben, können wir uns ein bisschen, Autoindustrie meine ich auch, herstellen, können wir uns ein bisschen Narrenfreiheit leisten. Und die Narrenfreiheit kann manchmal ganz gut sein.
Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Herr Guzzella. Ich hoffe, Sie fahren mit dem TGV zurück.
Ich bin selbstverständlich mit dem TGV unterwegs. Das ist das Allergescheitste. Da kann man arbeiten, schlafen, geniessen und macht viel weniger Umweltschäden.
Merci vielmals an dich, Herr Guzzella. Das ist der Lino Guzzella, Professor von der ETH, Antriebstechnologie, sein Gebiet und eben auch der Rufer ins Gewissen von denen, die Auto fahren. Der Treffpunkt auf dem Eis zur Schweizer Autoindustrie als Entwickler und ehemalige Bauer und Konstrukteur.
Joint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandi et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante.
quelque chose d'apart au-dessus de tout. Celui qui chante. Celui qui chante.
Ihr seid im Treffpunkt. Wir sind alles Pilger in irgendeiner Form. Den nächsten Tag pilgern einen ganzen Haufen, zum Beispiel auf Genf. Dort ist der Autosalon und demonstriert, was an neuen Entwicklungen stattgefunden hat. Da werden Neuheiten vorgestellt und ganz bestimmt hat es einen Haufen Hybridfahrzeuge, neue Technologie, Elektrofahrzeuge. Vielleicht auf die einen Seite, wo Benziner plus Batterie sind oder vielleicht mehr Batterie plus ein bisschen Benziner. Technologie also ist im Vordergrund. Jetzt haben wir unseren DRS Westschweiz-Korrespondent am Telefon. Er ist am Autosalon Genf. Das ist im Palexpo und beim Flughafen findet das statt, die Ausstellung. Es ist heute Medientag und ich darf den Patrick Müllhauser begrüßen. Guten Morgen, Patrick Müllhauser.
Ja, guten Morgen, Joschi Grün.
Jetzt hat es einen Haufen Leute heute, die da das erste Mal die ersten Einblick dürfen geniessen, die Journalisten. Was ist denn angesagt das Jahr? Was sieht man schon? Was kann man schon erzählen?
Ja, was man sicher kann sagen kann, ist, was man schon ein bisschen angetönt hat, ist die grünen Autos. Der Pavillon ist so groß wie nie in den letzten Jahren. Hybrid-Auto, die sind angesagt, neue Technologien. Aber es ist schon kleinere Motoren, weniger Gewicht bei den Autos, weniger Verbrauch allgemein. Es gibt auch also richtig Sparen, auch beim Benzin sparen.
Hat man schon ein Modell gesehen, das nur 2 Liter braucht?
Habe ich jetzt noch nicht entdeckt, aber es sind so viele Autos da, ich habe die Übersicht noch nicht ganz.
Das ist natürlich das, was man als erstes immer mal heutzutage schaut, wie viel Energie braucht das Auto. Jetzt sind wir ja da in einer Sendung, wo wir die Schweizer Autoindustrie anschauen, einst, heute, gegenwärtig aber auch, morgen. Rinspeed ist so ein Produzent, kenne ich nicht, das Rinspeed. Was ist jetzt das für ein Auto?
Also ich stehe hier gerade im Stand von Rinspeed. Das ist die Firma von Frank Rinderknecht. Seit 30 Jahren ist er am Tüfteln von neuen Technologien, von zukunftsweisenden Autos. Man muss sagen, das sind vor allem Konzeptautos. Das heißt Autos, die entworfen werden, aber eigentlich nicht im Handel erhältlich sind. Ich stehe da vor dem neuesten Entwurf, könnte man sagen, vom Rinspeed. Das ist der Bamboo, das ist ein knalliges Auto. Buntfarbiges Auto, Bamboo, der Name sieht schon, hat mit Bambus zu tun. Alles, was innen dran ist, alles, was Stoff ist, ist aus Bambus gemacht. Also, das ist ein Konzept hier drin, nämlich es geht um erneuerbare Energien, erneuerbare Antriebe, erneuerbare Materialien zu brauchen. Es ist natürlich ein Elektroauto zu 100%. Und was auch angesehen ist, in Zukunft, das wird Zukunftsmusik sein, ist die Vernetzung im Auto, dass man Internet zum Beispiel überall kann brauchen. Das ist etwas, was in den nächsten Jahren sicher wird auf uns zukommen.
Also das sind Autos, die dann vielleicht vom Internet her auch gesteuert sind mit entsprechender Satellitunterstützung. Meinen Sie jetzt das so? Oder dass man den Komfort im Auto hat, dass man noch surfen kann?
Der Komfort, dass man vor allem surfen kann oder dass man sich am Strand einen Film kann anschauen kann im Auto und dann in der Hälfte muss stoppen und er daheim im Fernsehen weiter schauen, dort wo man aufgehört hat, also die Vernetzung, also der Komfort eigentlich vom Konsument, vom Braucher.
Jetzt bin ich gerade bei uns auf der Internetseite drs1.ch, sehe da Autofabrik Schweiz, unsere Titelziele zum Sendung Treffpunkt. Da sehe ich den Bamboo, sieht aus wie ein Strandfahrzeug, ein Jeep im weitesten Sinn. Genau. Und aus Holz, also aus Bamboo. Jetzt sind wir bei der Zukunftsmusik. Was hat es denn sonst noch für Objekte?
Ja, aber wie gesagt, es sind vor allem die grünen Autos, also Hybridfahrzeuge. Dem muss man sagen, dass in den letzten Jahren, nachdem das vor allem Tüftler an diesen Fahrzeugen geschafft hat, heute sind wirklich die grossen Firmen, die in die neue Technologie investieren, auch wenn heute praktisch noch nicht serientauglich sind, muss man sagen, in Zukunft darf niemand den Anschluss verpassen. Also das ist ganz klar. Daneben gibt es natürlich auch wie immer am Autosalon, die etwas grösseren, die 4x4, die immer noch sehr gut verkauft werden in der Schweiz. Also das ist ein Auto, das nicht gestorben ist, trotzdem, obwohl alle von Energiesparen, von Benzinsparen reden.
Die sind gross und brauchen vielleicht in 10 Jahren weniger Energie, das weiss man nicht so genau. Das war der Patrick Mühlhauser vom Autosalon Genf. Heute ist Medientag. Offiziell eröffnet wird der Autosalon Genf am 3. März. Das heisst also, heute haben wir Dienstag. Am Donnerstag geht der los, dauert dann bis zum 13. März. Automobilsalon Genf. Klassiker, Broken Heart und A Weather Shade of Pale, da auf dem Eis. Vorbild auch für viele weitere Musikstücke, die später gehen. Und so ist es auch im Autobau übrigens. Hybrid gibt es schon seit Anfangs vom 20. Jahrhundert. Das habe ich gerade in dem Moment erfahren. Hybridautos, also die Technologie, die mischt, Energieträger mischt, nicht mischt, sondern Antrieb mischt. Und das sagt mir der Robert Tempeli, Vizepräsident von Swisscar Register. Also sind wir eigentlich ja noch gar nicht viel weitergekommen in der Automobilentwicklung.
Also man sagt immer, es gibt nichts nichts Neues. Und das ist ein bisschen so. Also, zum Beispiel die neuen Motoren, die haben in der Flugzeugindustrie, haben früher schon Kompressoren eingesetzt und Vierventiltechnik etc. schon vor dem Ersten Weltkrieg schon. Es gibt eigentlich nichts Neues. Es gibt in Amerika schon vor 1910 hat es schon Fahrzeuge gegeben, einen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor kombiniert. Dann hat auch der Herr Porsche so ein Fahrzeug entwickelt, der sogenannte Lohner Porsche. Der hat 4 Räder in einen Elektromotor gehabt daneben, und die Energie ist erzeugt worden, das weiss ich, das sehe ich nicht mehr an, durch einen Verbrennungsmotor.
Jetzt in mir Schweizer haben wir erfahren im Verlauf der heutigen Sendung, eigentlich, wir dürfen das jetzt schön sagen, immer ein bisschen Pionier in Sachen Autobau. Wir haben aber nicht selber wirkliche massentaugliche Autoproduktion. Schlicht und einfach darum, weil man die Bestimmungen nicht erfüllen kann. Was ist der Grund?
Also heute ist es natürlich sehr schwierig, dass man die Bestimmungen erfüllen kann. Das ist ganz klar. Man braucht natürlich ein wahnsinniges Investment. Und dann muss man natürlich die Sachen produzieren und muss es verkaufen. Das war früher anders gewesen. Also die Firma Martini zum Beispiel war eine grosse Automobilfabrik gewesen. Die haben exportiert nach USA, Italien, Neuseeland, Kanada, Russland etc. Da hat man produziert in Saint-Aubin zu normalen Preisen. Aber es ist der Untergang dann auch gewesen. Dann später natürlich mit der Steuer, die Autos sind teuer gewesen.
Herr Tempeli, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Vizepräsident von Swiss Car Register. Ich nehme an, Sie werden einen Haufen Schweizer Autokonstruktionen müssen aufnehmen, das Register, auf die Dokumentation, die Sie haben. Herr Graf von Brusa Elektronik, B.A. Graf, Ingenieur, Entwickler. Wir haben gehört, dass es Skeptiker gibt gegenüber der Batterietechnologie, gegenüber, ja, vielleicht nicht gerade Hybridmotoren, aber doch Batterie. Wann kommt denn die wahnsinnige Batterie, die, sagen wir, so gross ist wie eine Visitenkarte und vielleicht etwa 13 Gramm schwer.
Ja, da traue ich mich keine Prognose zum Abgeben, außer dass es sehr lange dauern wird, wenn schon. Und darum glaube ich einfach, wird es über lange Zeit noch ein Nebeneinander von verschiedenen Technologien sein. Das Schöne am Elektroantrieb ist einfach, egal ob jetzt das direkt von der Batterie gespeisen ist oder von sonst einer Energiequelle, ist, dass er in jedem Bereich eigentlich effizient ist. Also gerade in einer Stadt ist ein Benzinmotor per Definition nicht effizient, weil er sich meistens langweilt, sozusagen.
Also das Arbeitsfeld von der Firma Brusa und anderen Elektronikherstellern ist nicht damit beendet, wenn irgendein alternativer Antrieb kommt, dann sagen wir jetzt, es kommt einer nur noch mit Mais-Antrieb, dann sind die immer noch beschäftigt oder müssen die den Laden dicht machen?
Ja, auf jeden Fall. Also eben, wir denken, dass langfristig in jedem Autoantrieb irgendwo ein Elektromotor mitspielen wird und dass das noch sehr lang wird gehen, bis sich die Technologie vollständig durchgesetzt hat und so lange werden wir zu tun haben.
Dann fluchen wir nicht mehr über die Garagisten, sondern über die Elektroniker.
Ja, wenn Sie meinen.
Das war der Beat Graf von der Firma Brusa, Brusa Elektronik im Sennwald. Das ist im St. Gallen Rintal. Und das war der Treffpunkt auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.